Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und die freundliche Begrüßung. Ich möchte das, was ich sage, in zwei Teile aufteilen. Ich möchte beginnen, vielleicht ein bisschen persönlich zu sprechen, von persönlichen Erfahrungen. Im zweiten Teil möchte ich dann so nach 7 Jahren mal zurückblicken mit der Frage, was habe ich gelernt in diesen, worauf bin ich gestoßen und was habe ich gelernt? Zum ersten Punkt meine persönliche Erfahrung als Vertreter oder als Leiter einer Institution, in der es zu schweren Verbrechen an Kindern und Jugendlichen gekommen ist. Es war im Jahre 2010, im Januar, also ziemlich genau vor 7 Jahren, kamen 3 Männer zu mir, die 1980 am Canisius-Kolleg in Berlin, an der Jungensschule damals, heute sind auch Mädchen dabei seit 25 Jahren, Abitur gemacht hatten und die wollten zu dem 30-jährigen Jubiläum ihres Abiturjahrgangs kommen und wollten sichergehen, dass 2 bestimmte Personen nicht eingeladen werden und dass der Grund, warum sie nicht eingeladen, sondern ausgeladen werden, öffentlich genannt wird. Es handelte sich um 2 Lehrer, beides Jesuitenpatres, also katholische Priester, die zu dem Jesuitenorden, so wie ich, gehören und die dort im Unterricht und in der außerunterrichtlichen Jugendarbeit tätig gewesen waren. Die 3 Männer, die da waren, auch dies schon ein interessantes Detail, denn es hatte also offensichtlich schon vorher eine Absprache untereinander gefunden und diese klassische Einsamkeitserfahrung von Betroffenen, nämlich zu meinen, man sei ganz allein, war schon im Vorfeld ein wenig durchbrochen worden, erzählten mir von diesen Missbrauchstaten. Ich zögere immer ein bisschen, sie zu plastisch zu erzählen. Auf der anderen Seite muss ich es Ihnen ein wenig zumuten, weil es immer wieder diese Frage gibt, ob das nicht alles viel übertrieben ist. Es geht hier nicht um irgendwelche Kopfnüsse oder Schläge auf den Po oder so, sondern es geht hier um wirklich schwere Gewaltverbrechen an Kindern und Jugendlichen. Der eine Pater, der auch zugleich Religions- und Sportlehrer war, pflegte junge Leute, solche, die ihm besonders nah waren, für die er eine besonders große Autorität war, in Fallen zu locken, an deren Ende die Jugendlichen, wenn sie denn die auf ihn gestellte Aufgabe nicht bewältigt hatten, kommen mussten, um sich eine Strafe abzuholen. Die Strafe bestand darin, dass sie sich nackt ausziehen mussten, eine Stunde lang mit Teppichklopfer, Peitsche und Gürtel durchgeprügelt wurden und dabei sich der Täter sexuell erregte, sie dann anschließend das Hinterteil mit Salbe bestrich und so weiter und so fort. Ekelhaft, ein ekelhaftes Vergehen an den Kindern. Und der andere Täter, Leiter der Jugendarbeit, nutzte die Gruppenleiterschulungen, die 3-mal im Jahr für ungefähr 20 Jungs stattfanden, aus, um bestimmte ausgewählte Jugendliche in Einzelsituationen, Einzelgespräche hineinzuführen, in denen er sie in der Konfrontation mit pornografischen Bildern aus dem homosexuellen und dem heterosexuellen Bereich konfrontierte und aufforderte, in seiner Gegenwart zu masturbieren, um dann anschließend über die Erfahrung mit ihnen zu sprechen, an der er sich selbst dann ergötzte und dann im Falle, dass sie sich an den in Anführungsstrichen falschen, nämlich homosexuellen Bildern ergötzte, hatten sie damit zu rechnen, dass sie für den Rest ihrer Schule gebrandmarkt waren und aus den unterschiedlichen Kontexten ausgegrenzt wurden. Also eine klare, wie man heute sagt, also homophobe Struktur des Missbrauchs. Die 3 Männer erzählten mir das. Die Berichte waren unmittelbar glaubwürdig und einsichtig für mich, und zwar aus 2 Gründen. Erstens hatte ich selbst schon über Jahre hinweg eine hartnäckige Gerüchtestruktur angetroffen, und zweitens hatte ich schon 1 oder 2 Jahre vorher 2 Einzelberichte entgegengenommen, damals unter dem Siegel der Verschwiegenheit bei den Betroffenen, die mit mir sprachen. Nicht einmal die Ehefrauen wussten, dass die Personen mit mir gesprochen hatten, im Kontext von Therapien, um die persönliche Erfahrung auch im Rahmen der Therapie mit einem Vertreter der Institution heute aufzuarbeiten. So waren sie also unmittelbar einsichtig. Und so war der erste Satz, den ich sagte, und vielleicht auch der wichtigste, deswegen sage ich Glückskind, ich habe ihn aus dem Bauch heraus gesagt, der Satz lautete: Ich glaube euch. Das ist der entscheidende Satz, wie mir später Betroffene gesagt haben. Ich glaube es euch. Sie wissen, man sagt, ein Kind muss mindestens 7-mal sprechen, bis man ihm glaubt. Das gehört ja mit zu dieser Schreckenserfahrung, dass einem niemand glaubt. Für mich war in dem Moment vollkommen klar, ich glaube euch. Es ist später auch immer wieder ein Vorwurf draus gemacht worden, im Sinne von, sie hätten auch mal die andere Seite anhören müssen, bevor sie sich zum Glauben entscheiden. Aber das ist eben ein Unterschied. In dem Fall war es vollkommen klar. Und ich war ja auch nicht Richter, sondern ich war Repräsentant der Institution, der sich entscheiden musste, glaube ich das jetzt oder nicht. Das Zweite, was mir aber klar war, in dem Moment, als ich das hörte, das war, ich begriff eigentlich überhaupt zum ersten Mal in meinem Leben, was Missbrauch ist. Bisher dachte ich immer und hatte immer gedacht, Missbrauch, das ist, ja, das sind eben irgendwelche Menschen, meist Männer, die irgendwie sich nicht selbst beherrschen können. Aber das ist nicht der Fall, sondern hier in beiden Fällen handelte es sich um gezielte Systeme, die aufgebaut wurden, um zu missbrauchen. Also Täter sind gezielt vorangegangen. Sie haben ein ganzes System aufgebaut, um am Ende die Jugendlichen, die dem Opferschema entsprachen, vor sich zu haben und die Gewalt an ihnen zu exekutieren. Und das bedeutete für mich, dass sich mein Blick auf die Welt verändert hat. Das ist so ähnlich wie 9/11. Vor 9/11 dachte man nicht, dass Menschen sich in ein Flugzeug setzen und damit in Hochhäuser hineinfliegen. Dachte man, das ist Hollywood, aber das ist Fantasie, aber nicht Wirklichkeit. Und so ähnlich auch hier. Hier habe ich zum ersten Mal begriffen, dass es eben so etwas gibt. Und wir sollten uns dann nicht überschätzen. Wir sollten nicht meinen, wir wüssten schon, was Missbrauch ist, wenn wir das Wort Missbrauch in den Mund nehmen. Es ist eine tiefe Erschütterung, wenn man wirklich begreift, was Missbrauch ist. Das ist ja auch für die Betroffenen selbst manchmal in seiner Ungeheuerlichkeit nicht oder kaum zu begreifen, sodass es manchmal auch so lange braucht, bis man es überhaupt begriffen hat, was einem da angetan worden ist. Die zweite bedrängende Frage, die natürlich sofort für mich im Raum stand, lautete, wie kann es sein, dass zwei Lehrer, in diesem Fall sogar auch in der Gemeinschaft der Jesuiten, Mitbrüder, Mitlebenden, 10 Jahre lang an solche Taten vollbringen und niemand merkt es? Warum ist die Institution blind? Warum sieht die Institution das nicht? Gab es keine Symptome? Natürlich gab es Symptome. Zum Beispiel unter Jugendlichen hatte der eine Pater mit den exzessiven Prügelstrafen mit sadistisch-sexuellem Kontext einen Spitznamen, Pater Pavian. Also das ist ein unthematisches Wissen, das sogar der Schülerschaft da war. In anderen Fällen gab es andere Auffälligkeiten. Es hat sogar Beschwerden gegeben von Jugendlichen, die nicht beantwortet wurden. Manche Jugendliche haben sich bei Eltern gemeldet. Dann haben die Eltern gesagt, sowas macht ein katholischer Priester nicht und so redet man über einen katholischen Priester nicht. Und dann sind die Opfer wieder ins Schweigen zurückgedrückt worden. Bis es dann in einem Fall oder in beiden Fällen je einmal dann doch zu einem Vorwurf kam, der sich nicht mehr abweisen ließ. Und dann wurden die Täter sofort aus der Institution rausgeholt und in Therapien geschickt. Und nach einem Jahr Therapie, bei dem einen Täter, sagte dann der Therapeut, so, der hat sich jetzt wieder im Griff und dann wurde er in die nächste Schule versetzt, nämlich nach St. Blasien. Und dann machte er weiter. Neben diesem Versagen fällt natürlich auch hier auf, ein Täter wird sofort entfernt. Alle anderen, die betroffen sind, werden gar nicht angesprochen. Es bleibt im Schweigen. Das Dritte, im Übrigen sind die beiden Täter dann 1980, 81, nachdem sie aus der Schule weggegangen sind, aus unterschiedlichen Gründen Jahre später aus dem Orden ausgetreten. Der eine wurde Priester in der Diözese Hildesheim. Auch hier stellt sich die Frage, haben die Verantwortlichen der Diözese Hildesheim informiert über die Hintergründe oder nicht? Und natürlich hat dann der Täter in der Diözese Hildesheim weitergemacht und vor ein paar Monaten kam dann ja auch der große Missbrauchsbericht aus der Diözese Hildesheim heraus, der im Wesentlichen genau diesen Täter wieder im Blick hat. Und der andere ist verheiratet und lebt in Chile. Die Betroffenen hatten zu dritt einen Vorschlag mitgebracht, was die Institution tun solle. Im Prinzip war der Vorschlag der, dass ich an die Presse treten sollte, alle Opfer über die Presse anspreche, damit sich möglichst viele melden, und dass ich sie dann anschließend in das Canisius-Kolleg einlade und wir dann miteinander darüber sprechen und nächste Schritte vereinbaren. Weiterhin waren auch schon in dem Vorschlag erste Entschädigungsforderungen angedacht und mehrere andere Dinge. Ich merkte in dem Moment, wenn ich das in Klammern hier weit weg von Berlin auch sagen darf, zwei der Männer sind bis heute anonym und ich halte auch die Anonymität fest. Der dritte hat sich dann Monate später auch öffentlich gezeigt, Herr Katsch, der dann auch öfters in der Presse auftritt. Die beiden anderen waren Väter von Schülern, die auch dann jetzt an der Schule waren. Also auch nochmal unterschiedliche Kontexte heraus, aus denen sie sprachen. Ich stand vor der Frage, ob ich diesen Vorschlag annehmen sollte. Ich habe da auch zunächst einmal etwas aus dem Bauch heraus reagiert und habe gesagt, nein. Ich habe das jetzt gehört. Ich werde mich beraten und eine Entscheidung treffen und ich werde diese Entscheidung durchführen und sie vorher nicht mit Ihnen absprechen, damit Sie a. keine Verantwortung für meine Entscheidung haben, sondern damit ich sie trage, und b. damit Sie für den Fall, dass Sie dies für die falsche Entscheidung halten, zornig auf mich sein können. Das scheint mir ein Schlüsselpunkt zu sein, deswegen, weil die Institution, und da kommen wir dann schon an unserem Thema etwas näher, die Institution muss der Tendenz und der Versuchung widerstehen, Opfer, Betroffene, in die Mitverantwortung für Entscheidungen der Institution zu nehmen. Denn das ist ja gerade das Wesen einer Missbrauchsbeziehung, dass sie ambivalent besetzt ist. Und die Ambivalenz wird darin fortgeführt, in dem Moment, wo ich auf diese Wunschkonstellation eingehe und dann die Betroffenen mit hineinnehme, die Verantwortung. Ich kann auch als Leiter einer Schule nicht vor Eltern und vor Schülern, die heute da sind, treten und ihnen sagen, ich habe zusammen mit den Opfern beschlossen, das. Da habe ich dann am Ende, haben dann die Betroffenen selbst einen Konflikt mit den Schülern, die jetzt in der Schule sind. Das ist eine Konstellation, die Unklarheit schafft und vor allem die Verantwortlichkeit für den Prozess verschleiert. Entscheidend ist, dass die Verantwortung für die Entscheidung, wie jetzt vorzugehen ist, nicht von der Institution her delegierbar ist auf andere, sondern die Institution und die Verantwortlichen darin bleiben in der Verantwortung. Und so habe ich mich dann entschieden, einen Brief zu schreiben an die 600 mir zur Verfügung stehenden Adressen aus den potenziell betroffenen Jahrgängen und Ihnen einen Brief zu schreiben, der im Prinzip eigentlich nur Folgendes zum Inhalt hatte. Erstens, ich habe jetzt gehört und begriffen, es hat in den 70er und 80er Jahren schwerwiegende Verbrechen an Jugendlichen gegeben von mindestens zwei Patres. Zweitens, ihr seid damals nicht gehört worden. Drittens, jetzt sind wir bereit zu hören. Ihr dürft euch gerne melden bei mir oder bei unserer unabhängigen Beauftragten, die wir schon damals als Institution eingerichtet hatten, entsprechend der Richtlinien der Deutschen Bischofskonferenz, die seit 2002 in der katholischen Kirche in Kraft waren. Das ist mein Einstieg in diese Geschichte. Die Fortsetzung der Geschichte kann ich, mit der könnte ich jetzt den Abend füllen. Ich will vielleicht nur noch zwei kleine Dinge hinzufügen, die mir wichtig sind. Erstens, nach 10 Tagen Schweigen meldete sich bei mir ein Journalist, dem der Brief zugespielt worden war von jemandem, fragte mich, ob das mein Brief sei. Ich bejahte. Und er sagte mir dann, ziehen Sie sich warm an, morgen kommen wir raus. Und dann habe ich in der Nacht gut geschlafen, nicht ahnend, was auf mich zukommt. Nächsten Morgen ging ich in mein Büro um 8 Uhr und es war voll mit Journalisten. Das ist das große Thema Umgang mit Öffentlichkeit. War sofort auch mit da. Der Umgang mit der Öffentlichkeit ist ein großes Problem. Und zwar deswegen, oder sagen wir, Problem ist falsch, die Öffentlichkeit ist natürlich auch ein mächtiger Faktor, der für die Aufklärung hilft. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere aber ist, dass sie den Vertreter der Institution ablenkt von der Kommunikation mit den Opfern, weil er oder sie immer vor der Frage steht, wie kommt das jetzt in der Öffentlichkeit an, wenn ich das mache? Das Glückskindhafte meines Vorgehens war eben die, dass die Presse bereits schon über einen Vorgang berichten konnte, den ich unmittelbar gegenüber den Opfern und den Betroffenen getan hatte. Und es war wichtig, in dieser Perspektive zu bleiben und sich nicht dauernd mit der Frage zu beschäftigen, wie reagiere ich jetzt gegenüber der Öffentlichkeit. Natürlich ist die Frage der Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Frage, aber das Wichtigste ist die Kommunikation mit den Betroffenen. Und die muss der Frage nach der Erscheinung in der Öffentlichkeit nachgeordnet werden in ihrer Bedeutung und Wertigkeit. Die Journalisten standen dort und da begriff ich erst, ich wohnte selbst auf dem Gelände des Kollegs und war nicht durch die Stadt gegangen, dass natürlich inzwischen offensichtlich ein Artikel herausgekommen war und dass der überall in der Stadt in Berlin aushing. Ich schaute nach draußen und sah vor dem Kolleg Übertragungswagen, ZDF, ARD, France Presse, ANC, die ganze Straße war bereits voll. Und so fing ich an, die ersten Fragen der Journalisten zu beantworten. Darauf kam meine Schulleiterin, wir haben immer eine doppelte Leitungsstruktur in unseren Schulen, packte mich am Kragen und sagte, du musst jetzt nicht mit Journalisten sprechen, du musst mit den Schülern sprechen und mit den Lehrern. Da war plötzlich eine dritte Gruppe im Blick. Ich hatte bisher die Betroffenen im Blick, jetzt die Öffentlichkeit im Blick und jetzt die Leute, für die ich jetzt Verantwortung habe. Und das ist ja die Trias der komplexen Verantwortungssituation, wenn man in verantwortlicher Position für die Institution ist. Die Kollegin hatte recht, ich bin ja bis heute dankbar dafür, dass sie mich so schroff am Kragen gepackt hat. Ich habe sofort alle Journalisten rausgeschmissen, Hausverbot denen gegeben und bin ins Lehrerkollegium gegangen. Im Lehrerkollegium brach eine Kollegin gerade zusammen mit dem lauten Schrei, was tut Pater Mertes uns an? Hier begegnete ich zum ersten Mal dem tiefen Schmerz in der Institution über die Aufklärung. Darüber werde ich gleich noch etwas sagen. Das unglaubliche Verunsicherungspotenzial, das im Aufarbeitungsprozess automatisch mit drin ist, wenn solche Taten in Institutionen sichtbar werden. Für die Schüler und Schülerinnen war das auch ein Schmerz. Sie liebten ihre Schule und ich denke, 7 Jahre später darf ich es erzählen. Ich habe es natürlich in den ersten Monaten nicht erzählt. Die 5. und 6. Klässler hatten bereits schon Plakate gemacht, in denen sie drauf schrieben, wir lassen uns von euch Opfern unsere Schule heute nicht madig machen. Das war vor 30 Jahren. Und damit wollten sie vor die Presse treten und protestieren. Die Lehrer haben natürlich zu Recht sofort die Plakate alle eingesammelt. Und dann sind wir gemeinsam in die Turnhalle gegangen mit allen Schülern und Schülerinnen und allen Angestellten des Hauses und haben in diesen 1,5 Stunden, die entscheidenden Sprachregelungen hingekriegt und erklärt, worum es geht. Ich mache es kurz, die Schüler und Schülerinnen haben eine Sache begriffen und deswegen bin ich bis heute auf die Jugendlichen sehr stolz. Sie haben eine Sache begriffen. Wer sexualisierte Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen in einer Institution aufklären will, der muss bereit sein, den Preis der Stigmatisierung der Institution zu zahlen. Ich lasse es mal bei dem Satz. Die Jugendlichen haben das kapiert. Für die Angestellten war es schwieriger, das zu kapieren. Also was tut Pater Mertes uns an? Also der Imageverlust. Der Stolz, der mit der Zugehörigkeit zur Institution verbunden ist, der plötzlich einen Riss bekommt. Die Schlüsselfigur eines hoch angesehenen Direktors in den 80er Jahren, der identitätsbildend für eine Berufsbiografie gewesen ist und von dem jetzt bekannt wird, er hat es gewusst und nicht reagiert. Also der Verlust von Vorbildern, der Verlust von Identifikation, der Schmerz über das, was das für mein Selbstbild, das mit der Institution eng verbunden ist, bedeutet. Das war die eine Sache, die ich noch nachfragen wollte. Also die Jugendlichen, dann auch die Kollegen und Kolleginnen für diesen Aufarbeitungsprozess zu gewinnen, ein großes Thema. Und der andere Punkt, den ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte, lautete nach einigem Hin und Her, sehr komplex, darüber haben wir vorhin etwas ausführlicher gesprochen, haben sich dann die Betroffenen in einer Organisation zusammengefasst, die nennt sich Eckiger Tisch. und haben uns dann ein paar Monate später auch vorgeladen oder eingeladen zu einem, ja, zu einer Konfrontation. Wir saßen dann drei Verantwortliche für unsere Institutionen vor 90 oder 100 Männern, meistens im Alter so um zwischen 40 und 50. Auf der rechten Seite die Angehörigen, Lebenspartner, Ehepartner und auf der anderen Seite die von Ihnen ausgesuchten Moderatoren für das Gespräch. Und es kam zu einem Gegenüber und wir wurden konfrontiert mit den großen Anliegen der Betroffenen und der vollkommen berechtigten Anliegen der Betroffenen. Erstens der Wunsch nach Aufklärung. Und zwar nicht nur nach Aufklärung der Taten, sondern nach auch der Aufklärung des Systemversagens. Also welche Verantwortlichen haben was gewusst und haben nicht entschieden, haben den Schutz, sind ihrer Schutzpflicht nicht nachgekommen. Also wie ist die Verantwortungskette? Also Aufklärung nicht eben nur über die Taten, sondern auch über den Tatkontext und die Verantwortlichen und die Verantwortungskette. Dann das zweite große Thema, ich fasse es mal zusammen unter dem Wort Gerechtigkeit, man könnte auch sagen Genugtuung oder Entschädigung, die Forderungen in diesem Zusammenhang. Ich vermute, Sie kennen das auch aus Ihren Zusammenhängen. Und das dritte große Thema, schon damals auch die Frage nach der Prävention. Denn es ist ein Anliegen der Betroffenen, einen Beitrag dazu zu leisten, dass sich für die jetzigen Kinder und Jugendlichen so etwas nicht wiederholt. So, das ist mein persönlicher Vorspann. Jetzt möchte ich so ein bisschen mehr zurücktreten und sagen, was habe ich gelernt oder begriffen? Erstens, Begriffe. Welche Begriffe benutzen wir, um über die Betroffenen, Überlebenden oder Opfer zu sprechen? Also im englischen Sprachraum hat es sich eingebürgert, von Überlebenden, Survivors, zu sprechen. Dieser Begriff betont die Not, aber auch die Leistungen, die die Opfer sexuellen Missbrauchs über Jahrzehnte durchleben. Der Begriff Opfer, also Victim, tendiert dazu, diesen Subjektaspekt von Personen, die von Missbrauch betroffen sind, zu übersehen. Auf der einen Seite sind natürlich die Opfer wirklich und tatsächlich Opfer der Täter. Und sie sind keineswegs, wie Täter gerne behaupten, durch angebliche Zustimmung Mittäter oder in irgendeiner Weise mitverantwortlich für das, was ihnen angetan wurde. Und so, insofern ist der Begriff des Opfers im Sinne von Victim durchaus auch angemessen. Auf der anderen Seite verleitet aber der Opferbegriff dazu, Menschen und ihre gesamte Geschichte auf den Opferstatus zu reduzieren und damit auch darauf festzulegen. Das ist manchmal sogar eine Versuchung im Selbstverständnis von Betroffenen. Und dagegen wenden sich Opfer im Hinblick auf ihren Lebensweg als Überlebende. Von dem eckigen Tisch bin ich gebeten worden, von Betroffenen zu sprechen. Und deswegen habe ich mich daran gehalten und rede von Betroffenen. Auch der runde Tisch der Bundesregierung nennt den Rat von Betroffenen, der seine Arbeit begleitet hat, den Betroffenenrat. Ich möchte also vor allem den Begriff Betroffene nach vorne bringen. Gelegentlich werde ich auch von Opfern, Überlebenden sprechen, falls es im Kontext angemessen ist. Der zweite Punkt. Was ist sexueller Missbrauch? Das musste ich auch erst lernen. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass sich zwar viele Menschen über sexuellen Missbrauch empören, aber nicht genau begreifen, worüber sie sich da eigentlich empören. Eine betroffene Person erzählte mir kürzlich Folgendes. Sie sprach 2010 zum ersten Mal gegenüber einem Seelsorger über ihre Erfahrung, die sie bis dahin 40 Jahre lang vollkommen abgespalten hatte. Der Seelsorger erschrak über das Entsetzliche, das er da hörte, und fragte spontan zurück, ja, aber Sie haben sich doch hoffentlich mit aller Kraft gewehrt. Das ist eine vielleicht gut gemeinte, aber unangemessene Reaktion. Oft erlebe ich Menschen, die sich die Geschichten von sexuellem Missbrauch anhören und dann entsetzt zurückfragen, ja, warum haben die das mit sich machen lassen? Die Frage quält auch die Betroffenen. Aber die Frage führt in die falsche Richtung. Denn sie sucht die Verantwortung für die Tat nicht nur, aber auch beim Opfer. und was Täter, wie gesagt, gerne oft nachträglich benutzen, um Verantwortung zurückzuweisen. Die Verantwortung liegt aber im Falle von sexualisierter Gewalt gegen Schutzbefohlene beim Täter und das heißt ausschließlich beim Täter. Dann ist ja gerade der nicht als Täter unmittelbar erkennbare Täter, der sich dem Kind oder dem Jugendlichen nähert. Der Vertrauensraum wird missbraucht und zwar, das ist das im biblischen Sinn des Wortes Satanische daran, dadurch, dass sich der Täter als liebender Vater oder als liebende Mutter, auch Frauen können Gewalttäterinnen sein gegenüber ihren Kindern, als weiser Pädagoge, als sorgender Seelenführer präsentiert, bis dahin, dass der Akt des Missbrauchs als Liebesakt getarnt wird, als sinnvolle pädagogische Maßnahme oder sogar als Hinführung der Seele zu Gott. Die Betroffenen haben gar keine Möglichkeit, sich zu wehren, selbst wenn sie spüren, dass etwas nicht stimmt. Denn sich auf die leisen Zweifel einzulassen, würde bedeuten, das Monströse des Vertrauensmissbrauchs überhaupt zu erkennen und das gegenüber einer Person, die man liebt, verehrt, bewundert und mit der man in einem geschützten Vertrauensraum zusammenlebt. Sich auf Zustimmung des Opfers zu berufen, ist Ablenkungsstrategie der Täter. Sie führt aber umgekehrt zu einer wichtigen sexualethischen Einsicht, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, aber in den letzten Jahren gesamtgesellschaftlich neu begriffen worden ist. Hier liegt übrigens eine Chance auch dieser Aufklärungsarbeit. Nämlich, die Einsicht lautet, damit eine sexuelle Begegnung ethisch richtig ist, reicht es nicht, dass Konsens besteht zwischen den Beteiligten. Machtverhältnisse und Machtgesten haben in einer Intimbeziehung eben gar nichts zu suchen. Noch ein dritter Punkt, Missbrauch und Macht. Ein sexueller Missbrauch ist im Kern Machtmissbrauch. Der sexuelle Aspekt des Machtmissbrauchs hat immer auch symptomatischen Charakter für Machtverhältnisse. Wenn sexueller Missbrauch im Kern Machtmissbrauch ist, also Lust, sexualisierte Lust an der Machtausübung, dann stellt sich bei der Aufarbeitung des Missbrauchs die Frage nach der Aufstellung und dem Verständnis von Macht in der Institution, dem System, der Familie. Und das ist der im eigentlichen Sinne des Wortes traumatisierende Aspekt einer Institution im Falle des Machtmissbrauchs. Ich bleibe bei dem Begriff Institution. Institutionen haben ja den Sinn, Schwächere vor Stärkeren zu schützen, wenn diese gewalttätig werden. Sie verfügen also, Institutionen verfügen über Macht und müssen über Macht verfügen, damit sie ihrem Zweck gerecht werden, nämlich den Schutz Schwächerer. Eine Gesellschaft wird nicht humaner dadurch, dass man Institutionen schwächt. Zugang zu Macht soll deswegen auch nicht dem Zufall überlassen werden. Eben nicht einfach nur dem stärksten persönlichen Charisma oder dem jeweils stärksten Ellenbogen. Gerade das starke persönliche Charisma bedarf eines institutionellen Gegengewichtes, um im Fall der Fälle nicht eine Gemeinschaft als Ganze einfach zu verzaubern und zu überwältigen. Man könnte auch sagen, es sind die im Verhältnis zu den einzelnen starken, schwachen Institutionen, die traumatisieren. Oft sind es ja gerade die Leistungsträger in der Institution, die mit ihrer Leistung blenden und hinter dem Versteck der Blendung ihre Macht missbrauchen. Wenn Institutionen keine starken Verfahren und entscheidungswillige Leitungen haben, geben sie dem Missbrauchsrisiko Raum. Das ist ja auch eine Erfahrung, die mit dem Missbrauch zusammenhängt. Wenn wir uns anschauen, in der Regel jedenfalls, es gibt auch andere Muster, aber ganz oft ist es ja die Unterlassung des Schutzes, hängt damit zusammen, dass der Täter eben ganz besonders wichtig ist für die Institution. Weil er ganz toll den Chor leitet, weil er ganz tolle Projekte mit den Jugendlichen macht, weil er auch noch ehrenamtlich während der Ferien unglaubliche Sachen hochzaubert. Und so jemanden legt man ungern Steine in den Weg oder bremst ihn. Das ist ein Aspekt der traumatisierenden Institution. Die Institution traumatisiert deswegen, weil sie die Macht, die sie eigentlich hat, um zu schützen, nicht nutzt, um zu schützen, sondern den Tätern Macht gibt und selbst vor ihnen kapituliert. Ganz schlimm ist es natürlich, wenn die Leiter der Institution selbst missbrauchen. Das sind die Fälle, wie zum Beispiel in der Odenwaldschule oder eben auch bei uns im Jesuitenorden im Aloysius-Kolleg in Bonn. Da waren es dann die Leiter. Und dann wird es besonders schwierig. Dann geht es natürlich dann an die Frage der nächsten Institution. Wo ist die Institution, die die Machtverteilung in der Institution noch einmal kontrolliert? Wie kann es sein, dass bestimmte Personen in Leitungspositionen hineinkommen? Und wo ist nochmal die Qualitätskontrolle? Wo werden die kontrolliert? Ja, traumatisierte Institution, mein vierter Punkt. Um die Komplexität des Phänomens Missbrauch in Institutionen noch besser in den Blick zu bekommen, wurden ja in den letzten Jahren in den Aufarbeitungsprozessen die Begriffe der traumatisierenden und der traumatisierten Institution entwickelt. Über diesen traumatisierenden Aspekt sage ich gleich noch mehr, über das hinaus, was ich gerade angedeutet habe. Mit der Beziehung des Begriffs Trauma auf die Institution soll ausgedrückt werden, dass nicht nur die Betroffenen bzw. Opfer der Gewalt stark belastet sein können, sondern auch die Institution, in der diese Gewalt stattgefunden hat. Und das umso mehr, wenn besondere Leistungsträger in der Institution unter den Tätern sind. Also der sexuelle Missbrauch einen großen Betroffenenkreis hat und die Institution eher zu einer Leugnung der Vorfälle tendiert. Mit der Formulierung von der traumatisierten Institution ist ausdrücklich nicht gemeint, dass die Institution selbst Opfer ist. Um mal ein Beispiel aus der katholischen Kirche noch einmal zu zitieren, für diese Selbstviktimisierung der Opfer, also wo die Institution sich selbst als Opfer geriert, der Bischof von Regensburg formulierte noch im März 2010, nachdem betroffenen Berichte aus dem Kreis der ehemaligen Regensburger Domspatzen auftauchten, folgendermaßen, Zitat, solche, die um jeden Preis die katholische Kirche um ihren guten Ruf bringen wollen, haben sich die Regensburger Domspatzen ausgesucht. Ein Glanzstück des Bistums soll in den Dreck gezogen werden. Ja, solche Äußerungen sind es gerade, die die Belastung der Institution deutlich machen und sie zugleich noch stärker belasten, da sie die Aufarbeitung behindern und damit auch wiederum traumatisieren. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen dieser Traumatisierung im Passiv und im Aktiv. Fünfter Punkt, dazu also der institutionelle Aspekt des Missbrauchs. Aus der Perspektive der Betroffenen hat der Missbrauch zwei Aspekte. Die habe ich ja schon auch in der Ursprungsszene benannt. Zum einen die Tat der Täter, zum anderen aber das Versagen der Institutionen. Und beide Aspekte des Missbrauchs schmerzen die Betroffenen. Oft mache ich im Gespräch mit Betroffenen die Erfahrung, dass das gestörte Verhältnis zur Institution noch mehr schmerzt als das Verhältnis zu den Tätern. Ich zitiere einen Betroffenen, der sagt, der Zorn, den ich in mir habe, ist, dass das System so versagt hat. Zitat Ende. Viele Betroffene haben die Täter hinter sich gelassen. Oft sind sie auch schon gestorben. Sie ringen aber weiterhin um ihr Verhältnis zur Institution. Das zeigt sich auch daran, dass sich Betroffene für die Aufarbeitung ihrer Geschichte an die Vertreter derjenigen Institutionen wenden, die ihr den Schutz versagte, als es dran gewesen wäre zu schützen. Also, das ist ja der Punkt. Die drei Männer kamen zu mir. Sie kannten mich nicht, ich kannte sie nicht. Ich bin gleich alt wie sie. Ich war damals nicht im Kanisus-Kolleg 1980. Da war ich noch ganz woanders. Ich kenne die Täter nicht immer persönlich, aber sie kommen zu mir und damit sagen sie mir etwas über die Institution. Sie fordern nicht nur Strafe für die Täter oder eine nachträgliche Korrektur der Unterlassung der Strafe zum Zeitpunkt der Tat, sondern auch Anerkennung, Entschädigung. Das Versagen der Institution ist vielschichtig. Zunächst kann es offensichtliches Versagen von Leitungspersonen sein. Also obere Personalverantwortliche, Schulleiter, die von Taten wussten und sie vertuschten, indem sie Druck auf die Opfer machten, damit sie schweigen. Oder indem sie Täter, im Wissen, dass es Täter sind, stillschweigend versetzten, sodass sie an anderen Orten weitermachen konnten. oder indem sie die Täter einfach ermahnten und weiter wegschauten, weil die Täter für die Institution so wichtig waren. Und vor allem, indem sie einfach die Opfer vergaßen. Das Versagen der Institution kann aber auch an einer Blindheit liegen, die sozusagen kulturelle, systemische Ursachen hat. Ich zitierte schon vorhin, so spricht man nicht über einen Priester, sagten die Eltern zu ihrer Tochter, die versuchte, zu Hause zu sprechen. Die Schüler des Canisius-Kollegs richteten 1980 einen Brief an den damaligen Schulleiter, in dem stand, deswegen musste ich Ihnen auch die Szene erzählen, des Missbrauchs, homosexuelle Jugendliche sind in der Jugendarbeit von Pater Riedl schweren Pressionen ausgesetzt. So stand es in dem Beschwerdebrief. Sie bekamen keine Antwort. Und das ist ja eine interessante Frage. Warum bekamen sie keine Antwort? Vielleicht auch ein Grund sicherlich, meine ich, die Verdrängung dieses Themas in der katholischen Kirche und gerade beim Klerus. Die Blindheit in der Institution kann den Charakter auch einer systemumfassenden Wahrnehmungsstörung haben. Wir stehen dann später sprachlos vor den aufgedeckten Missetaten und stellen die Frage, wie konnte das geschehen und keiner von uns hat das gemerkt. Einer der beiden Haupttäter, ich erzählte es, führte 10 Jahre lang systematisch Jugendliche, die seinem Opferschema entsprachen, in Fallen und zwang sie zur Masturbation in seiner Gegenwart. Ein Täter, mindestens 100 Opfer. Wie ist das möglich, dass niemand das gemerkt hat? Am Aloysius-Kolleg in Bonn hat der Haupttäter Jugendliche in Ferien eingeladen, meistens die aus schwachen Familienverhältnissen kamen, zu Segelturns und dann hat er sie auf den FKK-Strand gelockt und Nacktfotos von denen gemacht. Und dann hat er diese Nacktfotos künstlerisch, nochmal sozusagen wunderschön, in der Schule aufgehängt. Die hingen alle da. Und wir haben als Schüler, das habe ich erlebt, wir haben manchmal gefragt, hat der jetzt was an oder nicht an? Das war vielleicht nur noch so ein kleiner Baum, der davor stand. Wir haben es gesehen. In anderen Fällen fragte einmal ein Mitschüler, der es mir erzählte, seinen Eltern, guck mal, das sind doch komische Bilder. Dann haben die Eltern gesagt, jetzt sei mal nicht so verklemmt. Kürzlich war ich in Oxford und hatte die Gelegenheit, über diesen monströsen Missbrauchsfall bei der BBC zu sprechen. Sie wissen, dieser Kinderliebhaber, der Tausende von Kindern, also ein schrecklicher Verbrecher. Heute stehen die Kollegen der BBC, sehen die Kollegen der BBC diese Filme und die Bilder des Haupttäters, der immer so viele Kinder um sich hat, diesen Kinderliebling. Und jetzt begreifen sie eigentlich erst die Symptomatik. Sie quälen sich mit der Frage, wie konnten wir das nicht sehen? Das alles sind Aspekte, die eine traumatisierende Wirkung haben. Und die umgekehrt wiederum in die Institution die Frage zurückbringt, warum haben wir das nicht gesehen? 6. Punkt, kann ich noch, geht's noch? Ich bin Lehrer, deswegen muss ich ab und zu mal durchschütteln kurz. Ja. Also, geht noch. Ja. 6. Punkt hängt mit der Traumatisierungserfahrung in der Institution zusammen. Ich nenne es das falsche Opfergefühl. Sie erinnern sich an den Schrei morgens, was tut Pater Mertes uns an? Oder was geht in Kindern und Jugendlichen vor, die ihre geliebte Schule dann plötzlich in der ganzen Stadt ausgestellt sehen und darunter steht Missbrauchsschule, Canisius-Kolleg, Schule des Grauens, des Entsetzens. Ein Priester berichtete mir kürzlich aus einem Priesterrat in einer Diözese in Deutschland folgende Geschichte. Jahrelange sexuelle Gewalttaten eines Priesters, ich bleibe jetzt im katholischen Bereich, jahrelange Gewalttaten, also eines Priesters gegen Kinder und Jugendliche, waren bekannt geworden. Sie wurden auf der Sitzung des Rates thematisiert und der Bischof, als er das hörte, brach in Tränen aus und rief, was tut dieser Priester mir an? Papst Benedikt sagte in der Abschlusspredigt des Priesterjahres 2010 über die Aufdeckung des sexuellen Missbrauchs durch Priester, der Teufel hat uns im Priesterjahr Schmutz ins Gesicht geschmissen. Kann man nachlesen in Licht der Welt, in dem Interview mit Seewald. Das ist das, was ich das Opfergefühl in der Institution nenne. Das ist ja klar. Also ich erhebe mich nicht darüber. Auch mich schmerzt es, zu sehen, also was in einer Institution, die ich liebe oder die mir unglaublich viel wert ist, der ich unglaublich viel verdanke, ist für Schreckliches geschehen ist. Tut ja auch mir weh. Deswegen Aufklärung von Missbrauch schmerzt. Durch die Aufklärung von Missbrauch gerät das Selbstbild der Institution und ihrer Angestellten in und auch ihrer ehemaligen ins Wanken. Der Stolz auf die Reputation, die mit der Zugehörigkeit zur Institution bisher gegeben war. Doch damit die Aufklärung gelingen kann, muss man nach dem ersten nachvollziehbaren Schmerzensschrei einen Schritt zurück machen und in Abstand gehen zur eigenen spontanen Emotion. Also lasse ich zu, dass der Lack jetzt einen Kratzer hat. Oder bleibe ich in der Haltung der Abwehr? Einige sind bis heute in der Haltung der Abwehr geblieben und wollen das Thema so schnell wie möglich wieder loswerden. Die Frage ist allerdings einfacher, klingt einfacher, als sie konkret zu beantworten ist. Denn der Schmerz verwirrt auch. Er führt zu der Frage, wer denn eigentlich in dem ganzen Vorgang der Aufklärung die Opfer sind und wer nicht. Jugendliche, die mit dem viele Jahre zurückliegenden Missbrauch in der Institution nichts zu tun haben, fürchten die Stigmatisierung der Schule, die sie anders erleben als die Missopfer vergangener Jahrzehnte. Oder auch Mitschüler. Im Aloysius-Kolleg haben sich Opfer gemeldet und dann gab es einen Brief von 500 ehemaligen Schülern gegen die Mitschüler, die Betroffene waren. Wir lassen uns von euch unsere Schule nicht kaputt machen. Wir hatten eine tolle Schulzeit. Ja, darin sind ja die Schüler, die jetzt zum Beispiel da sind und die jetzt ausgelacht werden, weil sie Schüler des Canisius-Kollegs sind, na, du und deine Missbrauchsschule, da irgendwie sind sie ja darin auch Opfer. Also die Stigmatisierung trifft sie. Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher und Priester schmerzt die Generalverdächtigung ihres Berufsstandes als potenzielle Täter. Irgendwie kann man sagen, sind sie auch Opfer. Aber die Selbsteinschätzung der Institution als Opfer, diese missverstandene Traumatisierung der Institution, dieses Opfergefühl in der Institution macht blind für die Opfer des Missbrauchs. Und es macht damit auch taub für ihre Geschichten. Deswegen ist es im geistlichen Sinne des Wortes falsch oder biblisch gesprochen eine Versuchung, sich auf dieses falsche Opfergefühl einzulassen. Um das Sprechen der Opfer an sich heranlassen zu können, bedarf es einer Einordnung dieses eigenen Opfergefühls. Die böse Wahrheit tut weh, aber es geht nicht um die Institution. Sie ist nicht in der Opferrolle, wenn sie den Missbrauchsopfern begegnet. Selbst da, wo bei der einen oder anderen Einzelperson, die zu der Institution gehört, ein rational nachvollziehbares Opfergefühl besteht, hilft das nicht weiter, sich der Öffentlichkeit und den Missbrauchsopfern gegenüber gleichfalls als Opfer zu präsentieren. Wenn alle sich als Opfer fühlen, gibt es am Ende nur Opfer und in der Konsequenz niemanden, der Verantwortung für die Institution übernimmt. Und daran sind einige Aufarbeitungsprozesse am Ende auch gescheitert. Also der prominenteste Fall scheint mir die Odenwaldschule zu sein. Am Ende ist sogar die Geschäftsführung in den Opferverein eingetreten. Und dann hatten die Opfer kein Gegenüber mehr. Am Ende ist es dann im Schluss. Ja, siebter Punkt, Übernahme von Verantwortung. Eine unverzichtbare Voraussetzung für den Frieden der Betroffenen mit der Institution ist, dass die Institution also Verantwortung übernimmt und sich im systemischen Sinne des Wortes gerade nicht mit den Opfern solidarisiert. Damit meine ich, sich neben die Opfer zu stellen und sagen, ja, die Täter haben uns auch Schlimmes angetan. Das ist die falsche Solidarisierung mit den Opfern. Sondern die richtige Solidarisierung mit den Opfern ist, aus der Position der Verantwortung für die Institution, ihnen mit Empathie zuzuhören. Aber nicht sich selbst auch als Opfer definieren. Empathie mit den Opfern, natürlich. Aber immer im Wissen darum, dass man die Institution repräsentiert, die Verantwortung mitträgt für das Opfersein des Opfers. Und damit sind bestimmte, gerade auch in christlichen Kreisen und auch in der Kirche, eingeübte und gewohnte Beziehungsmuster nicht oder nur unter sehr speziellen Voraussetzungen möglich. Ich mache es mal deutlich am Beispiel des barmherzigen Samariters. Wir Christen sehen uns gerne und christliche Institutionen sehen uns gerne in der Rolle des helfenden Samariters und tun gerne etwas Gutes für Menschen, die in Not sind. Das Problem ist nur, der barmherzige Samariter in der Geschichte des Lukas-Evangeliums kümmert sich um ein Gewaltopfer, das er nicht selbst zusammengeschlagen hat. Im Falle des Missbrauchs verhält es sich aber komplizierter. Man kann einem Geschlagenen nicht einfach in der Helfer- und Seelsorgerrolle begegnen, wenn man ihn selbst zusammengeschlagen hat oder den Schutz unterlassen hat, als er möglich war. Ein ehrenamtlicher Sporttrainer kann vielleicht sagen, was habe ich mit dem Versagen meines Vorgängers vor 30 Jahren zu tun? Aber ein Schulleiter oder auch ein Presbyter, ein Bischof, der kann das angesichts des Selbstverständnisses von Christen als zusammengehöriger Leib Christi in der Gemeinschaft mit Christus nicht sagen. Die Kirche versteht sich als Leib, das heißt als Lebensgemeinschaft, nicht nur synchron, sondern auch diachron. Und das habe ich erlebt als eine der erstaunlichsten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Plötzlich, wir Katholiken haben einen besonders starken Institutionsbegriff. Plötzlich, wenn es um das Eingestehen eigener Schuld in der Schuldgeschichte geht, wird unser Institutionsbegriff ganz schwach. Dann haben wir mit den Sünden der Väter und Mütter nichts zu tun. Missbrauch, achter Punkt, grenzt aus. Die Betroffenen gehören nicht mehr dazu. So ist es im subjektiven Erleben der Betroffenen. Und das ist auch die objektive Realität. Eine Geschichte darf nicht mehr erzählt werden. Die Aufarbeitung befreit beide, auch die Institutionen. Ich nenne ein Beispiel, das ich in St. Blasien immer wieder erlebe. Wenn ehemalige Schüler und Schülerinnen kommen, die vor 30, 40 Jahren Abitur gemacht haben, Gespräch mit dem Pater Kollegsdirektor, dann meldet sich plötzlich einer und sagt, ich bin zum ersten Mal seit 30 Jahren hier und jetzt möchte ich euch mal erzählen, warum ich 30 Jahre lang nicht gekommen bin. Und dann beginnen erst Gespräche. Und diese Gespräche haben nicht nur für die Betroffenen eine inklusive Wirkung, sie dürfen wieder dazugehören, sondern sie haben letztlich auch für alle, die da sind, eine befreiende Wirkung. Denn alle leiden unter dem Tabu, letztlich, und alle leiden unter der Ausgrenzung. Auch dazu ließen sich biblische Bilder nennen. Vielleicht ein allerletzter Punkt, Nummer 9, nochmal das Wort Versöhnung. Ein schwieriges Wort, gerade auch für die Betroffenen. Und Sie haben ja auch schon meinen kritischen Einwand am Anfang zitiert. Der Begriff der Traumatisierung kommt aus dem therapeutischen Diskurs. Man darf vielleicht auch sagen, es geht bei Aufarbeitungsprozessen, was Betroffene betrifft, ja auch um Heilung. Aus vielen Gesprächen mit Betroffenen weiß ich auch, dass der Begriff der Heilung aber auch auf die Institution zu beziehen ist. Betroffene stehen vor mir und sagen, tu doch nicht so, als müsste ich geheilt werden und du seist heil. Die Institution sei heil. Nein, die Institution ist auch unheil. Auch sie bedarf einer Heilung. Es steht ja nicht eine gesunde Institution heilungsbedürftigen Betroffenen gegenüber. Das wird ja schon an dem Begriffspaar traumatisierend und traumatisiert in Bezug auf die Institution sichtbar. Also der Begriff der Heilung scheint mir auch für die Institution letztlich unverzichtbar zu sein, aber vermutlich doch noch zu eng. Ein anderer Begriff, Ziel des Aufarbeitungsprozesses, der auch immer wieder deutlich wird, vor allem in der Entschädigungsdebatte, den habe ich auch genannt, das wäre, Ziel von Aufarbeitungsprozessen ist, Gerechtigkeit herzustellen. Die Voraussetzung für einen Frieden zwischen Betroffenen und Institutionen ist Gerechtigkeit. Und zwar in ihren unterschiedlichen Dimensionen. Die will ich jetzt hier aus Zeitgründen nicht entfalten. Doch auch die Gerechtigkeit alleine schafft keinen Frieden. Denn die Gerechtigkeit kann das Geschehen nicht ungeschehen machen. Und deswegen möchte ich abschließend den gerade aus der Perspektive der Betroffenen schwierigen Begriff der Versöhnung doch wagen zu nennen. Die Verwendung dieses Begriffes wird auch nicht leichter durch öffentliche Äußerungen von Betroffenen, die von sich selbst sagen, dass sie der Institution verziehen haben. Ich habe da zugegebenermaßen Schwierigkeiten mit solchen Publikationen, speziell im kirchlichen Raum. Die werden auch sehr gepusht. Dann ist ein Betroffener, der erzählt seine Geschichte, wie er der Kirche oder dem Priester, der ihn missbraucht hat, verziehen hat. Und dann wird damit große Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Und ich frage mich immer, wie geht es eigentlich den vielen Betroffenen damit, die das aus guten Gründen nicht können oder auch nicht wollen zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ich sehe immer eine Versuchung der Instrumentalisierung in diesem Bereich. Versöhnung, also Traumata können nicht durch bloße, durch bloße Willensakte überwunden werden und genau deswegen kann Versöhnung auch nicht einfach gemacht werden. Aus der christlichen Perspektive ergänze ich, es gibt kein elftes Gebot, das sich speziell an Betroffene richtet und sagt, du sollst verzeihen. Aus den Entschädigungsforderungen der betroffenen Seite klingt der Ruf, dass von der angeklagten Seite her etwas geleistet werden soll. Die Perspektive der Versöhnung muss bei diesem Ruf von der betroffenen Seite her nicht im Blick sein. Und das ist es ja auch in vielen Fällen nicht. Das kann man aber auch von der Institutionsseite her nicht fordern. Es gibt ein Missverständnis, das besagt, dass Opfer moralisch zum Vergeben verpflichtet seien, wenn der Täter oder die Täterseite in Wort und Tat Reue zeigen. Ich habe inzwischen gelernt, das umzudrehen und zu sagen, das Loslassen, wenn es gelingt, kann Betroffenen gut tun. Also es befreit die Betroffenen. Aber auch das kann dann gerade die Institution weder fordern noch raten, im Sinne von, jetzt lass mal endlich los. Und schließlich eine theologische Perspektive. Versöhnung mit Gott gibt es nicht an den Opfern vorbei. Auch dies ist eine Botschaft aus der Opferperspektive. Sie bezieht sich vor allem auf die Erfahrung, dass manche Täter sich nachträglich Opfern zuwandten mit dem Satz, sie hätten jetzt gebeichtet, typisch katholische, vielleicht auch nochmal Verfahren, hätten gebeichtet, sie hätten gebüßt und jetzt hätte Christus ihnen vergeben. Und das ist ein großes Feld für theologische Reflexionen. Die Versöhnlichkeit Christi kann natürlich nicht abhängig gemacht werden von der Versöhnlichkeit der Opfer. Damit würde dann das Gelingen des Versöhnungsprozesses den Opfern aufgebürdet. Und das geht nicht. Andererseits kann die Versöhnung mit Gott nicht von dem Versöhnungsprozess mit den Opfern einfach abgekoppelt werden. Deswegen muss die Kirche etwas beitragen zu einem Versöhnungsprozess. Am Ende ist dann eben die Versöhnung wirklich im vollen Sinne des Wortes Geschenk. Das bedeutet nichts zu tun. Aber es bedeutet auch zugleich zu wissen, wo die Grenzen des eigenen Tuns sind für das, was ich jedenfalls letztlich immer noch mal im Blick habe, nämlich, dass es am Ende zu einem Frieden kommt für alle Beteiligten. Danke für Ihr Zuhören.